nehmen. Manche von uns benehmen sich ja auch so. Manchmal. Tendenz abnehmend, ja. Amen. Ja, Monster heißt, wir machen Dinge, die einfach nicht richtig und gut sind. Und manchmal merken wir es und manchmal merken es andere. Und naja, so gibt es Hoffnung für uns alle. Der Titel ist, wie aus kleinen Monstern große Helden werden. Dankeschön, Schwester. Wir werden diese Predigt zusammenhalten und werden uns dann nachher auch ein bisschen abwechseln. Weil wir selbst sind in dieser Aufgabe auch sehr aktiv, aus kleinen Monstern große Helden zu machen. Das ist eine fantastische Aufgabe. Es gibt kaum was Schöneres, als Vater oder Mutter sein zu können. Und ja, da werden wir jetzt ein bisschen drüber hören. Ich glaube, in jedem Kind, in jedem, steckt gewaltiges Potenzial. Ist da kein Bild? Muss ich vielleicht nochmal hier? Okay, dann sende ich mal ein Signal. Gucken wir, ob jetzt ein Signal kommt. Ah, das Signal ist da. Fantastisch. So, habt ihr schon mal den Titel nochmal vor Augen. Wir haben ja als Eltern Kinder anvertraut bekommen. Und viele haben das schon mal gehört. Kinder sind Geschenke auf Zeit. Wer sich vormacht, dass sich das irgendwann nicht ändern würde, der belügt sich selber. Kinder sind heute da und werden irgendwann nicht mehr in unserem Haushalt sein. Das ist normal. Stimmt's? Das heißt, da gibt es auch einen Loslasseprozess. Auch wenn die Zeit kommt, müssen wir uns darauf einlassen, uns da herausfordern lassen. Aber erstmal haben wir Kinder als ungeschriebenes Blatt Papier bekommen. Und wir sind als Eltern die Ersten und bleiben auch eine ganze Weile die, die am meisten Möglichkeit zumindest haben zu prägen. Und auf diese weißen Seiten etwas zu schreiben, was unauslöchlich sein wird. Gerade die ersten 6 Jahre sind hyper, super entscheidend für alles, was kommt. Nun ist es so, dass wir für jeden Beruf eine mehrjährige Ausbildung oder für fast jeden oder sogar ein Studium brauchen, um ihn ausüben zu können. Wir werden vorbereitet, das ist gut und richtig. Aber als Eltern, mal ganz ehrlich, wie viele Jahre haben wir studiert, um das, was uns anvertraut wurde, auch richtig prägen zu können, richtig führen zu können? Wir haben keine Qualifikation erworben. Und doch ist dieser Beruf Eltern für die, die uns anvertraut wurden, lebensentscheidend und für die ganze Gesellschaft auch von maßgeblicher Bedeutung. So unterschätze niemals den Beruf Mutter oder auch wenn der Vater zu Hause bleibt, wenn das als Hauptberuf gilt, Vater. Das sind massiv wichtige Berufungen und Berufe. Und diese Predigt heute, die will über einige Irrtümer unserer Zeit aufklären und biblische Werte für die Erziehungsarbeit auslegen. Wir werden nicht viele Bibelstellen haben, keine Angst. Ich denke, viele von euch kennen das Wort recht gut und wissen, wo was wie steht und spürt schon dem ab, dass hier nicht irgendwas aus den Fingern gesogen wird, sondern dass es biblische Werte und Wahrheiten sind, die wir hier einfach in eine andere Form gießen, nämlich in die Form, wie erziehen wir damit unsere Kinder nützlich. Stell dir vor, du hast lebendiges Wasser, zum Beispiel das hier, gerade eingegossen, frisches Wasser, Mineralwasser. Und du lässt dieses Wasser hier stehen. Ein paar Tage, ein paar Wochen. Monate, Jahre. Dieses lebendige, frische, lebensspendende, energetische Wasser wird was ganz anderes sein. Es wird eine stinkende Brühe, die mehr und mehr mit Bakterien gefüllt ist und schließlich wird sie sogar todbringenden Charakter haben können. Und so ist es mit unseren Kindern. Du brauchst, um ein Kind zu verderben, gar nichts zu tun. Wir müssen gar nicht von so massiven Einschnitten reden, wie Missbrauch oder wie bösartigste Dinge, wie Schläge. Da müssen wir gar nicht von reden. Du brauchst einfach nur nichts zu tun. Du musst dich einfach nur passiv verhalten als Mutter und als Vater. Und das Wasser fängt nach einer Weile an und wird trüb. Und nach ein paar Jahren wird es ungenießbar und hochgiftig sein. Für die, die damit zu tun haben. Wir werden Jugendliche haben, die nicht mehr wissen, wie Leben funktioniert, die nicht mehr wissen, wie man selbst irgendwann mal Vater oder Mutter ist, die kein Bild mehr haben von einem gesunden Familienleben, von einer gesunden Ethik, von Werten, die lebensentscheidend sein können. So, dieses Negativpotenzial unserer Kinder ist natürlich genauso da wie das Positive, wie bei jedem von uns. Wir alle merken das, wenn wir in den Spiegel gucken. Ich habe auch Negativpotenzial. Ich kann ganz böse sein, wenn ich will. Ich will aber nicht. Du ja auch nicht. Aber wir wissen, wir waren da ja mal. Ne? Wir waren ja mal anders drauf. Bevor wir Gott gefunden haben, waren viele von uns noch ganz anders. Egoistisch, selbstzentriert. Alles andere war nicht so wichtig. Hauptsache, ich, mir, mein... Wie geht der Spruch?
Ich, mich, meiner, mir, Herr segnet auf uns vier.
Wisst ihr, ich habe das nicht so tief inhaliert wie Sie, aber... Genau, segne uns vier.
Was ich anmachen kann. Ja? Super.
Aber sollst du gar nicht alles anmachen, was du anmachen kannst. Wir wollen anhand der 12 Prinzipien eine echte Hilfestellung geben. Das ist unser Ziel. Wir wollen nicht sagen, das ist der einzige Weg, das ist alles, was es gibt, oder ihr müsst es genauso machen. Keiner wird es genauso machen wie wir. Wir machen es auch nicht genauso wie irgendjemand anders. Sondern wir versuchen zu lernen, wo immer wir können, uns zu entwickeln und unseren Kindern die besten Eltern zu sein, die auf diesem Planeten rumlaufen. Versuchen wir. Wir gehen in diese Richtung. Ihr wisst, der Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit. So, ich hoffe, dass wir ein paar Richtungsentscheidungen bei euch vielleicht verursachen durch diese Predigt. Wahrscheinlich wird es ein Zweiteiler. Als ich das fertige Skript gesehen habe, dachte ich, huh, das wird ein langer Sonntag. Oder es wird zwei Sonntage geben. Ich vermute mal eher Letzteres. So, lasst uns also darauf schauen, wie können wir unseren Kindern ein Erbe mitgeben, das nicht erst nach dem Tod zum Segen wird, sondern jetzt schon greift. Es sind Prinzipien, von denen wir euch erzählen. Das heißt, nicht nur Meinungen oder Dinge, die irgendwo mal funktioniert haben, sondern wir glauben, dass diese Dinge prinzipiell funktionieren. So wie Saat und Ernte und andere Gesetzmäßigkeiten, wie die Gesetz der Schwerkraft funktioniert, so funktionieren auch diese Prinzipien grundsätzlich in jeder Kultur, in jeder Familie, in jedem Dorf, würden wir hier sagen, in Deutschland. Da gibt es ja sehr große Unterschiede. Albach ist ein komplett anderes Dorf als Heißenbach. Ganz andere Prägungen, ganz andere Arten zu leben, die da entwickelt wurden. Die junge Generation trifft es vielleicht nicht mehr so, aber so die meine Generation oder die ältere, die weiß, wovon ich rede. Es funktioniert in jeder Kultur. Ihr habt ein Blatt bekommen von uns oder einige von euch. Das ist einfach eine Seite, wo ihr Dinge eintragen könnt. Darf ich mal sehen, wer noch kein Blatt hat? Vielleicht haltet ihr kurz die Hand hoch. Wo ist denn der Besucherservice? Da ist er, ja. Ihr kriegt kurz hoch, ein bisschen Blatt habt, ja, dann könnt ihr die Hand wieder runternehmen. Das soll euch helfen, Dinge zu notieren, Fragen, die ihr habt, die vielleicht gar nichts hiermit zu tun haben, jetzt mit den 12 Prinzipien, die wir euch bringen, die vielleicht darüber hinausgehen. Und wir werden schauen, wenn es da eben eine gewisse Fülle an Fragen gibt, werden wir dann vielleicht nochmal einen dritten Teil nachschieben, wenn das hier zwei Teile wird, um darauf einzugehen. Das ist unser Angebot. Ihr könnt das anonym abgeben, ihr könnt euren Namen draufschreiben, für den Fall, dass wir vielleicht nochmal eine Rückfrage haben, das überlasse ich euch. Aber das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Wir wollen euch dienen, euch helfen und nicht an euch vorbeipredigen hier. So, jetzt bitte ich meine Tochter nach vorne. Die wird heute unseren Einstieg machen. Sie hat eine Geschichte, die hat sie uns vorgelesen bei irgendeiner Autofahrt, vielleicht vor einem halben, dreiviertel Jahr. Geht das oder willst du über das niedrigere Pult? Geht. Und als sie uns die Geschichte so vorlas, sie hatte ein Buch gehabt, Hannas Traum, das hat jemand mir mal geschenkt, der unsere Predigten hört, die hat das geschrieben, die Dame, und schenkte mir das Buch. Und ich habe es ihr geschenkt und sie las. Und wow, dachte ich, guck mal da, das ist ein cooler Einstieg. Okay, Grace, Hannas Wunsch.
Hannah ist 7 Jahre alt, fast 8. Sie geht in die 2. Klasse. Sie hat Eltern, einen Bruder, der Benny heißt, und einen Hund, der Ronja heißt. Außerdem hat Hannah einen Wunsch, einen ganz besonderen Wunsch. Zu Hause gefällt es ihr nicht mehr. Immer muss sie höflich sein und nett und jeden Tag ihr Zimmer aufräumen und fast jeden Tag abtrocknen oder den Müll runterbringen. Außerdem soll sie im Diktat 0 Fehler schreiben und in der Schule nicht zu viel reden. Immer gibt es Gemüse, meistens Lauch oder Spinat. Cola ist nichts für Kinder. Süßigkeiten sind auch ungesund. Für Computerspiele ist sie zu jung. Und zu viel Fernsehen ist schlecht für die Augen. Fernsehen ist überhaupt schlecht für alles. Jeden Abend muss Hannah mit Ronja Gassi gehen. Und sonntags schleppen die Eltern sie mit in den Gottesdienst. Danach gibt es Gemüse auf Lauch. Und danach soll sie stundenlang durch die Landschaft latschen. Im Sommer muss sie bei der Gartenarbeit helfen und im Winter den Schnee wegschaufeln. Hannah ist wütend. Traurig ist sie auch, denn eigentlich mag sie ihre Eltern. Aber so geht es nicht weiter. An einem Sonntagmorgen sitzt Hannah wieder im Gottesdienst. Viele Kinder und viele Erwachsene sind da. Es ist Erntedank. Danke Gott für Gemüse und Obst, sagt der Pastor. Nein, denkt Hanna. Danke für Pommes und Ketchup, sagt der Kind. Und für Gummibärchen und Cola, sagt ein anderes. Ja, 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 strahlt Hanna. Andere Kinder bekommen wohl, was sie haben wollen, denkt sie. Deshalb hat sie einen ganz besonderen Wunsch. Lieber Gott, schenk mir neue Eltern.
Vielen Dank, Prinzessin. Ist wieder weg. Ich wollte es eigentlich zweimal haben. Na komm, du schaffst das. So wollte ich sagen, genau. Die Hanna hatte einen Traum. Und wenn ihr das Buch dann weiterlesen würdet, würdet ihr merken, dass ihr Traum in Erfüllung geht und sie tatsächlich zu einer anderen Familie kommt und alles tun darf, was sie will. Und schließlich wird dieser Traum zum Albtraum. Und das erkennt das Mädchen auch dann zum Schluss und freut sich dann total, wieder nach Hause zu kommen mit all den Regeln und Grenzen, die es dort gibt. Weil sie auf einmal erkennt, diese Grenzen sind mir Schutz und Bewahrung. Gut, nicht jedes Kind kommt da schon hin in seiner Kindheit. Manche kommen erst in ihren 20ern zu dem Ergebnis, dass das, was Eltern früher gemacht haben, vielleicht doch gar nicht alles so bösartig war, sondern einen tieferen Sinn hatte und sie vor Dingen bewahrt hat, von denen sie natürlich gar nicht wusste, dass sie da sind. Ja, wer weiß schon all die Gefahren, die kommen, wenn man 12, 13, 14 ist oder noch jünger. Möglicherweise brauchte ja Hanna genau die Eltern, die sie hat. Würden unsichere Eltern diese Seiten lesen, dann wären sie vielleicht geneigt, ihren Erziehungsstil nach dem Wunsch ihres Kindes zu gestalten. Und auch davon wissen wir, dass es das gibt, sehr wohl. Wenn Eltern selbst kein Bild hatten für gesundes Elterntum, selbst keine Eltern hatten, die da waren, die sich gekümmert haben, die begrenzt haben, dann ist es leicht, es selbst ebenso zu tun, weil ich ja nicht weiß, wie es richtig ist. Wenn ich kein Bild von etwas habe, dann mache ich so gut, ich es kann. Und dann ist es halt auch nur so gut, wie ich kann. Aber wir können wachsen, wir können uns verändern. Und genau dieser unsichere Erziehungsstil, den beobachten wir seit 2 Generationen in unserem Land. Sie hat zu einer lebensuntüchtigen Generation geführt, heute, wie es sie, soweit ich weiß, nie vorher in Deutschland gab. Die junge Generation heute hat die schwierigste Zeit ihres Lebens noch vor sich. Dank uns oder dank den Eltern oder dank unseren Eltern oder unseren Großeltern. Die Schuld weiterzugeben ist ja nicht unser Ziel heute Morgen, sondern zu tun, okay, zu sagen, ich stehe heute hier, wie komme ich von hier vorwärts? Nicht, oh, was habe ich alles falsch gemacht? Wir können die vergangenen Fehler nicht wirklich mehr verändern, aber wir können alles, was heute und morgen passiert, sehr wohl verändern. Und da möchte ich euch ganz arg ermutigen, wenn ihr was seht und sagt, boah, das habe ich ja immer anders gemacht. Okay, du hast es anders gemacht. Stehe erstmal so dazu, das war so, aber von heute an könntest du Dinge verändern. Entscheidungen von gestern müssen ja nicht die von heute sein. Und selbst innerhalb der Familie, Worte, die du gestern gegeben hast, wenn deine Erkenntnis sich verändert, die kannst du heute ändern. So wie unser Altbundeskanzler das mal gesagt hat, was interessiert mich mein dummes Geschwätz von gestern? Ein Mann, der lernen konnte, der auch dazu stand und sagt, gestern habe ich was gesagt, das war nicht richtig. Das wusste ich nur gestern noch nicht. Aber jetzt weiß ich es, deswegen werde ich das nicht nochmal sagen. Sondern ich werde das sagen, was nach meiner Überzeugung richtig ist. Nun schauen wir uns die 12 Prinzipien an, die Iris und ich umsetzen und die uns helfen, unseren Kindern die Eltern zu sein, die sie wirklich brauchen.
Fang an mit einem kleinen Video, mit einem kleinen Clip. Ist der bereit? Dauert etwa 3 Minuten und der heißt Validation. Und wir haben gefunden, am besten übersetzt mit Bestätigung, weil das ist unser erster Punkt und unser erstes Prinzip, was wir euch gerne vermitteln möchten. Sei ein Ermutiger für dein Kind.
You guys work so hard. You are the backbone that keeps this place running.
I always felt like no one really appreciated it.
Yeah, I know. It was so stressful. It seems like most of the times people just don't see it.
No, what you do is so important.
You know, I bet the boss would love to meet you.
You are great.
Es ist eine fantastische Darstellung des ersten Punktes. So konnten wir euch die nicht vorenthalten. Es gibt eine längere Variante, könnt ihr unter YouTube euch anschauen. Validation. Bestätigung. Wir haben alle wahrscheinlich noch so die negativen Worte unserer eigenen Eltern im Ohr. Du kriegst das nie hin, stell dich nicht so blöd an. Keine Ahnung, setzt eure Variante ein. Und wir haben uns geschworen. Ich werde das niemals zu meinem Kind sagen. Und irgendwann, wenn du Elternteil geworden bist, kommt dann dieser komische Moment, wo du dich dabei erwischst, dass du im Flur stehst und genau das Gleiche zu deinem Kind rufst, schreist oder flüsterst, na, eher selten flüsterst, und genau das Gleiche sagst. Spinnst du? Kriegst das nie hin? Was hast du denn da gemacht? Es kann ja wohl nicht wahr sein. Und wir sind alle sehr gut darin, Negatives zu reden. Die Kunst besteht darin, das Positive zu suchen und es auszusprechen. Jemand hat mal geschrieben in einem Erziehungsbuch, erwisch dein Kind beim Gutes tun. Und dann machst du einen riesen Wohei da drum. Also dein Kind hängt seine Jacke auf, ganz von alleine. Sie liegt nicht in der Küche auf dem Boden oder beim Hund im Napf, sondern sie wird wirklich selbstständig an der Garderobe gehängt, vielleicht zum ersten Mal, ohne Aufforderung. Dann machst du einen riesen Aufstand, sagst du, wow, Angelika, das finde ich so cool, dass du, jetzt muss ich dir nicht waschen. Und Schatzi, du hast es echt kapiert, du hast es drauf, du bist so ordentlich, du bist so ein ordentliches Mädchen. Boah, du bist die beste Tochter, die sich eine Mutter nur wünschen kann. Schau deinem Kind in die Augen. Sag seinen Namen. Sag Soraya, boah, ich bin so froh, dass es dich gibt. Bestätige dein Kind für sein Tun und viel wichtiger als das, bestätige es für sein Sein. Ich als Mama versuche meinen Kindern jeden Tag zu sagen, dass ich sie liebe. Und wenn sie eine 5 nach Hause bringen, dann sage ich, schade, ich liebe dich immer noch. Hat sich nichts geändert, da können wir dran arbeiten. Ich mache keine Katastrophe aus negativen Dingen oder ich arbeite daran, keine Katastrophe mehr daraus zu machen. Sag deinem Kind, das ist unsere Empfehlung, vielleicht das wichtigste Prinzip, das den Boden legt für alle anderen, wie wertvoll es für dich ist. Weil Entmutigung findest du überall. Entmutigung findest du im Kindergarten. Entmutigung findest du in der Schule. Kennt ihr die Lehrer, mit denen man so seine Kämpfe hatte als Kind? Also bei mir gab es solche, vielleicht gibt es bei deinen Kindern welche. Entmutigung findest du auf der Arbeit, im Freundeskreis. Entmutigung findest du sogar in der Gemeinde von Zeit zu Zeit, immer weniger. So, die Welt ist voller Entmutigung, voller negativer Worte, voller schlechter Nachrichten. Darum sei du jemand im Leben deines Kindes, der es prägt mit guten Worten. Und das fällt dir nicht so zu. Das musst du richtig lernen. Und dir vielleicht sogar Sätze oder Worte wie brillant oder fantastisch in deinen Kopf einprogrammieren, damit das eine Routine wird. Und negative Gefühle wie Ärger, Zorn, wenn dein Kind ungehorsam ist, bockig ist, irgendwas versaubeutelt oder kaputt gemacht hat, die können so stark sein und bups ist es draußen. Dann hab auch die Größe, dich zu entschuldigen und fange wieder an zu bestätigen. Sieh das Gold und nicht den Berg, der sich darüber befindet. Edelsteine, Gold, Edelmetalle, sie werden gefunden, man muss sie ausgraben, aber sie sind vorhanden und das Gold in deinem Kind ist vorhanden und dein Kind ist in Gottes Augen ein ganz, ganz kostbarer Schatz, ein einzigartiger Mensch. Und die Zeit, wo du diese Bestätigung bringen kannst, geht vorbei. Darum nutze sie und entschließ dich jeden Tag, ein Ermutiger zu sein für dein Kind. Sag ihm, wie stolz du auf es bist. Und dass es das Beste ist von allen. So, wenn du nur ein Kind hast, das ist einfach, dann sagst du, du bist das beste Kind. Wenn du einen Jungen und ein Mädchen hast, kannst du sagen, du bist die beste Tochter, du bist der beste Sohn. Und bei meinen Jungs sage ich immer, du bist der beste Raphael auf der ganzen Welt.
Amen.
Und der beste Caleb auf der ganzen Welt, den haben wir. Und das ist großartig. Und vor allen Dingen ihr Männer, wir Mamas auch, aber ihr Männer, lernt euren Kindern eure Liebe zu zeigen und sie zu bestätigen. Sie gehen mit einem solchen Selbstbewusstsein durchs Leben. Das ist ganz wertvoll. Ich habe mit beiden Lehrern meiner großen Kinder schon gesprochen, mit verschiedenen. Und sie sind auch Kinder, sie machen Fehler, aber sie gehen ihren Weg. Und bei beiden, obwohl sie unterschiedlich im Charakter sind, eins unserer Großen ist eher dominant und eins eher sehr sensibel, haben wir beide Seiten, beide Schulen jeweils immer bestätigt, sie sind selbstbewusst. Bernd hat es erlebt in einer Situation, wo ihn ein anderer Junge, der sehr groß und kräftig ansprach, unseren Raphael jedoch eher schmal gebaut ist, mit dem Nachnamen so, ey Trümper, und er sagte dann, weiß ich, ey Müller, und hat sich überhaupt nicht runterziehen lassen. Dann gab es den Elternabend von der fünften Klasse, als Grace in der fünften war, und weil es so viele Kinder gibt in ihrem Jahrgang, sind sie bei den Großen, das heißt, es ist eine von zwei fünften Klassen, die bei den ganz Großen im Gebäude untergebracht ist, und direkt neben ihnen war eine siebte Klasse Kinder, die 2 Jahre älter sind. Und am Elternabend saß ich und war wie vom Schlag getroffen, als alle erzählten von der großen Problematik mit den Siebtklässlern, die ihnen den Weg abschneiden, die Geld wollten, wenn sie die Treppe hoch wollten. Und mir wurde es ganz anders. Und ich dachte, meine Güte, ich habe keine Ahnung, was bin ich für eine schlechte Mutter. Und dann bin ich zu Grace und habe gesagt, sag mal, Grace, hast du mir überhaupt nichts erzählt? Was geht denn da? Hast du da einen Euro bezahlt für dich? Und sagt die, nö Mama, ich bin da einfach drüber gestiegen. Oh, habe ich gedacht, cool.
Yes.
So, sie hat das richtige Selbstbewusstsein gehabt, sich nicht einschüchtern lassen. Und ich glaube, ein Teil ist bestimmt ihre Persönlichkeit, aber ein großer Teil ist auch, dass es uns gelungen ist, sie ein großes Stück weit zu bestätigen. So nehmt das mit.
Aber auch Raphael. Ja. Raphael kam zu mir jetzt die letzten Tage und sagte, Papa, ich habe mich geprügelt mit 3 Jungs gleichzeitig. Die 3 Stärksten aus meiner Klasse.
Das weiß ich noch nicht.
Oh, sag ich. Und wie ist es ausgegangen? Ich habe gewonnen, sag ich. Also er ist sensibel schon, aber er ist selbstbewusst. Er weiß, wer er ist bestätigt. Er ist, wisst ihr, und das ist ja genau, was Iris auch mit mir macht. Sie bestätigt mich permanent. Leute fragen, warum bist du so ein selbstsicherer Mann? Sag ich mal, eine Frau bestätigt mich. Sie sagt mir, ich bin wertvoll. Okay, dann muss es wohl stimmen. Das ist so 20 Jahre, 21 Jahre jetzt schon, sagt sie mir. Muss wohl was dran sein. Meine Eltern haben mir das auch vorher gesagt, natürlich. Aber lasst uns das einander auch sagen. Ihr merkt, es ist nicht nur für Kinder. Manche Ehen, die hier sitzen, die haben dringenden Nachholbedarf und müssten sagen, Leute, wann hast du letztes Mal deinem Mann gesagt, wie wertvoll und kostbar er ist? Wie gut er einfach Kleinigkeiten macht, die natürlich selbstverständlich sind. Oh, schön, dass du den Müll rausgetragen hast, Schatz. Anstatt, hey, auf, trag mal den Müll raus. Ist doch deine Aufgabe, weißt du? Wir können einander ermutigen, wir können einander bestätigen mit Selbstverständlichkeiten, so einfach. Und es wird was machen in der Beziehung zu deiner Ehepartner, genauso wie zu deinen Freunden, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, zu deinen Kollegen. Wenn du so ein, die Engländer nennen das Elevating oder Uplifting People, wenn du so jemand bist, wenn irgendjemand in deiner Nähe ist und du hast kurze Zeit mit ihm zu tun, dann ist er hochgehoben. Weil du ihm einfach Wert beimisst. Ganz egal, wer er ist oder was er tut. Ob das die Kassiererin an der Kasse ist, manchmal habe ich da 2, 3 Sätze nur so, ähnlich wie eben da. Und dann kommt ein Lächeln da, weil bisher hat die vielleicht noch keiner auch nur in die Augen geguckt. Geld ab, wisst ihr so. Wir sind doch keine Maschinen, wir sind Menschen. Und wir freuen uns, wenn uns irgendjemand sieht. Uns einfach nur sieht. Ja. Der zweite Punkt beginnt ebenfalls mit einem kurzen Ausschnitt. Lieber Christoph oder Uwe, das ist der Film Jurassic Park. Ihr mögt doch alle Dinos, ne? Ah, ich mag diese Filme total gern. Manchmal ein bisschen blutig, aber ich zeige euch eine unblutige Stelle, okay? Ja, okay. Das war mein Fehler. Ich glaube, ich habe dir eben den anderen zuerst genannt. Ne? Und jetzt kommt der ran. Also in dem Jurassic Park, da geht es ja, das ist der zweite Teil. Da ist einer von denen, oder eigentlich der Leiter der Expedition, der dann da mehr widerwillig das durchzieht. Der hat eine Tochter, er lebt in Scheidung oder schon Jahre getrennt von seiner Frau. Seine Tochter ist ein farbiges oder halbfarbiges Mädchen. Und die begegnen sich dann unmittelbar, bevor er dann aufbricht zu dieser Expedition und haben ein kurzes Gespräch. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, wow, das ist ziemlich aussagekräftig. Da steckt was drin, was sich manch einer von uns Vätern hier und da vielleicht sagen lassen muss. Ja, und das würde uns jetzt helfen, wenn wir uns das anschauen.
Wenn nicht, stelle ich schnell das Buch vor. Was
ja, mach doch, das ist so gut. Ja.
Also ich habe viele Erziehungsbücher gelesen, die letzten 11, 12 Jahre ungefähr. Und ich habe eins jetzt ganz kürzlich erst abgeschlossen, das heißt, verwandeln Sie Ihr Kind in 5 Tagen. Die Grace hat heimlich drin gelesen, ich habe das immer mit dem Buchrücken zum Fenster hin, aber sie hat es trotzdem gefunden. Und sie fand es unerhört, was da so drin steht. Ich finde es auch unerhört, weil es ist super. Also ich würde sagen, wenn ihr nicht so gerne so viele Bücher lest und ihr wollt eins zum Thema Erziehung lesen, dann kauft euch das. Wir haben ein paar dabei. Wenn ihr wollt, nehmt es euch mit, schmeißt das Geld in den Korb, weil es ist super praktisch. Und was mir besonders gut gefällt, nachdem er hat so eine Strategie, die nicht wirklich neu ist. Also ich sag mal, Konsequenz, durchhalten, das Richtige tun, positiv sein. Ja, das sind so Punkte auch seiner Strategie. Aber er hat hier hinten so eine Art, ja, Register ist das falsche Wort, so eine Aufzählung alphabetischer Art und du findest dich wieder. Und während du das liest, der Mann hat selber 4 Kinder, du spürst die Erfahrung und du denkst, das ist eine coole Idee, mit Machtkämpfen so umzugehen. Oder mit Türknallen oder Drogenprobleme. Schikane, was haben wir noch? Schreien, Schüchternheit, Schusseligkeit, Schummeln, Selbstsucht, Taschengeld, Teilen, Traktieren von Wänden, also du wirst alles finden. Es ist ein cooles Buch. Kurz, knackig, sehr, sehr praxisnah. Nicht so überpflegermäßig, nicht so theoretisch, aber wirklich, du kannst es in die Hand nehmen, kannst heute Mittag nachschlagen, das fetteste Problem, was ihr habt, und kannst direkt die Lösung auf 2 Seiten finden. So, ja. Nehmt es euch mit, wenn es euch anspricht.
Okay, dann Jurassic Park ab.
Sag mal,
Deutsch wäre hilfreich. Und der Raptor.
Ich muss dir was sagen. Ich muss mit dir reden.
Ich kenne diese Frau nicht mal.
Was soll das heißen? Das ist Carol. Du kennst sie seit über 10 Jahren.
Sie hat nicht mal einen Säger. Das ist doch eine Neandertalerin.
Gemein, aber gute Wortwahl.
Warum kann ich nicht bei Sarah bleiben?
Weil Sarah zurzeit nicht da ist. Carol ist fantastisch. Sie hat gesagt, sie geht mit dir reiten und ins Kino. Das wird fantastisch.
Hör auf mit deinem ewigen Fantastisch. Wo willst du denn eigentlich hinfahren?
bist nur für ein paar Tage eigentlich, dann will ich ja überhaupt nicht weg. Das ist leider ziemlich wichtig.
Ich bin nun mal deine Tochter und du kannst mich nicht bei jeder passenden Gelegenheit abschieben.
Oh, jetzt tust du mir aber Unrecht. Hat dir deine Mom das eingeredet?
Dr. Merkel, komm Sie bitte noch
hin. Weißt du, Liebling, wir hatten unsere Probleme, aber ich finde, dass wir uns in letzter Zeit gut vertragen haben. Es geht euch mit uns beiden besser, oder?
Ja, schon, aber du solltest vielleicht ein bisschen strenger mit mir sein. Verpass mir aus, ich werde mich immer erzählen. So was hast du noch nie gemacht, ey.
Warum sollte ich das auch tun? Du bist jetzt so hübsch, intelligent, stark, witzig, großzügig. Du bist meine Königin, meine Göttin, meine Inspiration.
Ich kann's mitkommen. Ich könnte deine Assistentin sein, so wie in Austin.
Es ist anders als in Austin. Außerdem hast du doch deine eigenen Pläne. Du hast deine Wettkämpfe im Turm, dafür hast du noch monatelang trainiert.
Im Turm?
Ja.
Ich bin rausgeflogen, denn ich bin nicht mehr im Team. Danke, dass du das schon weißt.
Oh, das ist ja schade, Schatz. Ich weiß, wie wichtig das für dich war.
Du hast Kinder gerne, aber nur, wenn sie nicht bei dir sind, stimmt's?
Hey, ich hab dich nicht im Stich gelassen, ich bin nach Paris abgehauen, also lass deine Wut nicht an mir aus.
Dr. Merkel, Sie werden dringend hier unten benötigt.
Schatz, entschuldige bitte, es tut mir leid. Oh. Hey, darf ich dir als Vater einen guten Rat geben? Hör nicht auf mich.
So viel zu guten Ratschlägen. Den geben wir euch nicht. Ihr merkt, wenn ich eins dieser Prinzipien nehme und es alleine pflege, kann es zur Einseitigkeit führen. Wenn ich vor Bestätigung überfließe, aber auf der anderen Seite nicht Grenzen setze, dann wird das Ganze sehr unheilig und unheimlich und hässlich. So, das Töchterchen hat das eingefordert. Sagt, Papa, gib mir doch mal Grenzen. Du sagst zwar immer, dass alles fantastisch ist, aber wie sieht's aus? Warum zeigst du mir nicht mal Grenzen für mein Leben, die gesund und richtig sind? Warum darf ich immer alles machen? Das Mädel hat's verstanden, was der Vater noch nicht verstanden hat. Der sogar nur sagte, nimm nicht ernst, was ich sag. Ich meine, wer will einen Vater haben, der sagt, nimm nicht ernst, was ich sag? Wenn dein Wort kein Wort ist, wer bist du dann? Ich bin so gut wie mein Wort. Lebe die Werte. Das ist für mich, das ist der zweite Punkt, Grenzen setzen. Lebe die Werte der Familie vor und konfrontiere. Das kann heißen, dass du überhaupt erstmal herausfinden musst, was sollten denn die Familienwerte sein, wenn du noch keine definiert hast. Dann bleib dahinter, finde heraus, entscheide für dich, was ist richtig und was ist falsch. Und wenn du ein echtes Hilfsmittel brauchst, dann solltest du mal in die Bibel schauen, die 10 Gebote dir anschauen, ins Neue Testament reinschauen. Dann wirst du Werte finden, die zeitlos sind, die absolute Prinzipien sind, die immer und überall funktioniert haben und funktionieren, wo sie gesetzt und eingehalten werden. Das andere ist, habe eine klare Kommandostruktur und halte sie ein. Ich habe ja 4 Jahre bei unserer Armee gedient, ich habe Kommandostruktur gelernt und ich fand sie immer sehr hilfreich. Einige haben ja schlechte Erfahrungen gemacht in der Armee oder in anderen Autoritätssystemen. Ich habe es sehr positiv erlebt und habe es als schützend, führend und hilfreich erlebt, dass es hier klare Ordnung gab, dass ich wusste, wer ist der Vater in der Familie, nämlich mein Hauptmann. Wer ist die Mutter in der Familie? Mein Spieß. Ja, das gab da auch klare Regeln. Und die hatten ihre Aufgaben und ihre Rollen. Wenn die gut erfüllt haben, dann hat es auch funktioniert. Und auch wir in unseren Familien haben eine Struktur. Wir sind keine Demokratie in der Familie. Jede Familie, die versucht, demokratisch zu sein, die wird scheitern. Das kannst du machen, wenn deine Kinder mal erwachsen sind, dann kann man demokratisch miteinander umgehen, natürlich. Aber wenn die Kinder noch klein sind, na denn, Kinder an die Macht, hat mal einer gesungen. Funktioniert nicht wirklich. Also finde heraus, okay, die Bibel sagt, der Vater soll Entscheidungen treffen. Die Bibel sagt, der Vater soll die Mutter lieben, mehr als sein Leben, bereit sein zu sterben. Das heißt, er wird keine Entscheidungen treffen, die gegen seine Frau sind, sondern er wird versuchen, alles zusammen mit ihr herauszufinden und zu entscheiden und festzuklopfen. Und wo es mal gar keine Einigung gibt, da hat er das letzte Wort. Okay, so ist es in der Führungsstruktur. Irgendwo muss einer sagen, wo es lang geht. Es ist überall so, in jedem Betrieb, in jeder Gemeinde, überall gibt es letztendlich einen Verantwortlichen, der die Richtung vorgeben muss. Dann kommt die Mutter und dann kommen erst die Kinder. Und nicht erst die Mutter und dann die Kinder und dann, wenn der Vater was will, mal gucken, was der macht. Er wird oft gelebt so. Ne? Gerade wenn dann Scheidungen schon geschehen sind und dann kommt ein neuer Mann ins Leben, der hat in der Regel nicht mehr die Rolle, weil einfach kein Vertrauen da ist. Und das ist ein Stück weit verständlich. Wo ich Vertrauensbruch erlebt habe als Frau oder auch als Mann, ist es nicht einfacher, neu anzufangen. Aber das ist ja nicht das Thema von heute. Ich kann nur ermutigen, dennoch darauf zuzugehen. Klare Grenzen zu setzen heißt, Sicherheit zu geben. Beispiele. Taschengeld. Wenn bei uns etwas rumliegt in der Wohnung, das da nicht hingehört, zum Beispiel die Schuhe eines meiner Kinder, unserer Kinder, oder irgendein Spielzeug, was da nicht hingehört, dann gibt es bei uns eine Regel, die heißt 10 Cent. Die 10 Cent Regel? Das ist fantastisch. Seit wir diese Regel haben, liegt sehr viel weniger rum als vorher. Eine andere Regel heißt, Samstag wird das Zimmer aufgeräumt, sonntags wird es kontrolliert und wenn es ordentlich ist, gibt es Taschengeld. Wenn nicht, gibt es keins und das Zimmer wird trotzdem aufgeräumt. Oh Leute, das waren zwei harte Monate, wo wir diese Regelung eingeführt haben. Das ist noch nicht so lange, vielleicht ein Jahr jetzt oder so. Das waren zwei harte Monate, aber dann ist es immer leichter. Wir haben dann ein paar Wochen auch kein Taschengeld bekommen, man lebt ja auch ohne. Aber haben gemerkt, es gibt Konsequenzen und es ist eine Grenze. Und sie leben jetzt in einem Zimmer, was wirklich relativ milbenfrei ist und wo auch nicht irgendwas lebt, um irgendeine Ecke noch oder in irgendeinem Regal, was 10 Jahre nicht aufgeräumt wurde, sondern hier gibt es Standards. Wir haben ganz lange Zeit haben wir Gutscheine vergeben für Videospiele, DVD-Video anschauen, so Zeugs. Haben gesagt, okay, du hast ein gewisses Budget pro Woche, was weiß ich, dreimal eine Stunde oder dreimal eine halbe Stunde Gutschein und wenn du mir einen gibst, darfst du eine halbe Stunde Nintendo spielen oder PC-Spiel oder Filme anschauen eine Stunde. Und das hat uns sehr geholfen, eine Grundstruktur reinzubringen und nicht diese völlige Abdriften. Kennt ihr das? Kinder driften ab, wenn du ihnen keine Grenze gibst. Wir waren doch nicht anders. Ja, wenn keine Grenze da ist, boah, bis zum Exzess. Und ich verliere dann das aus den Augen, was wichtig ist, zum Beispiel die Schule. Meine Hausaufgaben und alles. Wird dann gerade so schnell hingeschmiert und dann bin ich wieder irgendwo, weil ich da ja dran will. Wenn ich aber weiß, ich habe nur die und die Zeit die Woche, dann werde ich lernen, mir das einzuteilen. So wie mit Geld auch. Ich werde lernen, mit Zeit verantwortungsvoller umzugehen. So, das ist etwas, wo wir Grenzen setzen können. Das mit diesen Gutscheinen ist ein Weg. Es gibt sicher auch andere. Ja, je älter ein Kind ist, desto mehr muss ich denn diese Wege anpassen und gucken, was passt hier noch für. Aber es gibt generell das Signal, da gibt es eine Grenze. Und die kann man auch erweitern. Wenn was besonders gut gelaufen ist, gibt es einen Gutschein extra. Versteht ihr? Wenn was richtig so als Belohner. Oder Regeln für Schlafensgehzeiten. Wie ist das bei euch? Dürfen die ins Bett gehen, wann sie wollen? Gibt Familien, wo das so ist. Da gibt es eigentlich keine feste Zeit. Bei uns wissen die, um 8:30 liegt jeder im Bett. Außerdem ganz klein, der darf manchmal länger. 8:30. Ja? Gehen sie später ins Bett, weil sie es nicht rechtzeitig schaffen, dann dürfen sie kein Hörspiel mehr beim Einschlafen hören. Sondern nur noch Predigten. Die haben alle so einen Stapel Predigt-CDs und die hören fast jeden Abend Predigten, weil sie es nicht ganz pünktlich schaffen. Wir freuen uns ja, wenn sie es nicht ganz pünktlich schaffen. Die Hörspiele sind auch christlich, die sie haben, aber mit Predigten einzuschlafen, ich glaube nicht, wie oft ich durch die Zimmer gehe. Oder an ein Zimmer abends und ins Bett gehen, dann laufen sie immer noch. Unten predigt gerade Iris, oben predige gerade ich. Oder manchmal unten neulich predigte die Oma Angelika. Ja, das ist Kinder, das macht ja was mit dem Unterbewusstsein. Predigten gehen ja tief, selbst wenn du schläfst. Es wird ja aufgesogen, es macht was mit deinen intuitiven Entscheidungen danach und so weiter. Und übrigens fängt Erziehung schon beim Einjährigen an. Wartet um Gottes Willen, nicht bis er 3 ist. Dann habt ihr ein kleines Monster und dann wird es richtig hart. Fangt ganz früh an. Ein Kind muss lernen, was Nein heißt. Ein Einjähriger kann lernen, was Nein heißt. Und wenn es daheim nicht lernt, versucht es nicht hier im Gottesdienst. Unmöglich, kriegt er nicht hin. Wir müssen das daheim trainieren. Wir haben zum Beispiel das Auszeit im Gitterbett lange gehabt mit Caleb. Wenn er nicht essen wollte und nicht das gemacht hat, was wir ihm gesagt haben, dann haben wir das 2-mal gesagt und dann ist er ins Bett hochgegangen. Dann baut er da ein paar Minuten sich ausschreien, ausweinen, was auch immer können. Wir haben da nicht eine Hand anlegen müssen oder irgendwas. Und nach einer Weile sind wir hoch und haben gefragt, und, isst du jetzt dein Essen auf? Ja, alles klar. Das haben wir ein paar Mal gemacht, gar nicht so oft. Und dann musst du nur noch sagen, du isst jetzt oder du kommst ins Bettchen. Okay. Wir müssen ja auch auf uns selbst aufpassen. Auch das ist eine Grenze. Es gibt Eltern, die sind so Kinder, so kinderbezogen, geben den Kindern so einen riesen hohen Stand in ihrem Leben, dass sie schon ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie eine der 10 Sportveranstaltungen nicht besucht haben, an dem es spielt. Ich möchte dir den Erlauber mal zusprechen. Du musst nicht bei jeder Veranstaltung sein, wo dein Kind irgendwas aufführt oder Sport macht. Wenn es das nur 2-mal am Jahr macht, dann solltest du da sein. Okay? Aber wenn jede Woche ein Spiel ist oder jeden Monat irgendwas ist, dann sei mal entspannt. Setz für dich fest, was richtig und was gut ist. Und du sagst, ich sollte, okay, 3-4 Mal im Jahr bin ich dabei, das nehme ich mir frei, das ist wichtig, das ist gut. Du willst bestätigen, du solltest das tun, aber fahr auch nicht von der anderen Seite vom Pferd, dass du dich schlecht fühlst, wenn du es mal nicht geschafft hast. Okay? Nur wichtig, wenn du es versprichst, sei da.
Prinzip Nummer 3. Mit dem wir sehr gute Erfahrungen
gemacht haben, heißt Delegiere Verantwortung.
Oh. Ich habe wieder mal nicht geklickt.
Okay, super. Wir sind der Überzeugung, dass wer Teil der Familie ist, auch einen Teil der Arbeit zu leisten hat. In Familie in Kleinstform, genau wie in Gemeindefamilie auch. Das heißt, nicht 5 Leute machen Müll und Iris räumt auf, sondern jeder hat Aufgaben, natürlich gemäß dem Umfang seiner Zeit und den Möglichkeiten und dem Alter nach. Also das ist bei uns als Ehepaar so, auch dadurch, dass ich zwar den Großteil der Zeit mit den Kindern verbringe im Alltag und auch den Großteil der Hausarbeit mache, heißt es nicht, Bernd hat seinen Teil und auch jedes Kind hat seinen Teil. Weil wir uns als ein Team verstehen, das gemeinsam auch Ordnung in die Bude bringt. Wir haben das so gelöst für uns, dass jedes Kind, also die Großen, und Caleb ist das noch nicht ganz so, der bringt zwar seinen eigenen Müll weg, aber der hat noch keine eigene Aufgabe. Der ist, wenn er 3 ist, wenn wir das, denke ich, starten. Aber die Großen hat jeder verschiedene Aufgaben, 2 bis 3 verschiedene Aufgaben. Einer ist zuständig fürs Müll rausbringen, einer ist zuständig für leere Flaschen und Altpapier. Beide Großen sind zuständig, einen bestimmten Bereich des Hauses zu kehren. Zimmer aufräumen haben wir schon gehört.
Das ist ein gutes Buch, hast du recht.
Ganz neu eingeführt, seit dem Sommer haben wir noch den Küchendienst. Wir haben das vorher so spontan gelöst und jetzt ist es einfach täglich im Wechsel, dass eines der Kinder Küchendienst hat, was bedeutet, der Tisch wird gedeckt. Jeder räumt seinen Kram selber in die Spülmaschine übrigens. Das ist nicht dann Teil des Dienstes. Jeder macht seine Sachen selbst weg. Aber so den Tisch abwaschen oder grob mithelfen, wenn ja, die Küche aufgeräumt wird nach der Mahlzeit, nach dem Mittagessen, dann wird das Kind eben mit anpacken. Ich habe mal einen Satz gelesen, der mich sehr geprägt hat und der mir sehr geholfen hat. Und der lautete in etwa so: Wenn du ein Kind hast, was 3 Jahre ist oder älter, tue nichts für das Kind, was es selber tun kann. Also mit Caleb war ich wieder sehr erstaunt mit unserem Nachzögling, was ein Kind zum Beispiel mit 1,5 schon kann. Wenn der was gefuttert hat und es ist Müll entstanden, dann ist er in der Lage, das selber in den Mülleimer zu tun und er ist auch noch stolz drauf. Und ich sage ihm Sachen, da sind wir wieder beim ersten Punkt, Bestätigung, du bist ein toller Helfer. Also er hat das neulich schon zu mir gesagt, ich bin ein toller Helfer, Mama. Ich bin ein toller Aufräumer. So, und so haben wir 2 Sachen. Weil wenn ich dem Kind helfe und alles abnehme, habe ich ein Stück weit ein lebensuntüchtiges Kind, ein faules, verwöhntes Kind, was Dinge für selbstverständlich nimmt, die es nicht sind. Mit Geld ist es eigentlich genau das Gleiche. Taschengeld hat Bernd schon gesagt, unsere Kinder geben den 1/10. Wir haben bestimmte Prinzipien und sie sparen. Das haben wir von Larry Stockstill übernommen. Wir hatten erst verschiedene Varianten, aber jetzt das Modell, bei dem wir geblieben sind, ist, sie bekommen Geld, egal von wem, es wird verzehntet und 10% werden auch gespart. Und wir haben sie gelehrt, auch Sparziele zu haben, größere Dinge, die sie sich anschaffen können und für die sie dann ihr eigenes Geld haben. Etwas, was ich von Dr. Kevin Lehmann gelernt habe und was mir super gefallen hat, also dieser christliche Psychologe, der das Buch da geschrieben hat, er sagte, sag deinem Kind einmal, bring bitte den Müll raus und dann nicht mehr. Wenn das Kind dann nicht den Müll rausbringt, was tust du? Raus muss er ja nun. Entweder ein Geschwisterkind erledigt den Job oder du, aber das Kind, das die Verantwortung für den Müll hatte, bezahlt das. Amen. Bedeutet zum Beispiel, Kind A bringt Müll nicht raus, du machst es selber und behältst sonntags, ist bei uns der Taschengeldtag, meinetwegen 30, 40, 50 Cent ein und sagst, das ist mein Lohn dafür, dass ich deine Aufgabe gemacht habe. So, das ist Leben. Weil später gibt es keine Mutti mehr, die das für dich erledigt. Und später hat es, wenn du dich um Dinge drückst, die du zu tun hast, auch Konsequenzen. Und die Liebe enthält nicht die Konsequenzen vor, sondern sie lässt sie wirken, um dem Kind zu helfen, klarzukommen. Also das war ein Prinzip. Alleine dafür hat sich für mich das Buch schon gelohnt. Das war genial. Ich bin noch am Lernen, das mit dem Einmalsagen. Also da bin ich noch nicht ganz durch. Aber es gelingt mir immer öfter. Gestern hatte ich wieder Zeit zu üben. Überhaupt die ganze Woche habe ich gedacht, das war richtig. Wir hatten Gelegenheit, uns auf diese Predigt in der Praxis sehr gut vorzubereiten. Dazu gehört aber auch, dass du ihnen Dinge zeigst. Ich als Mama habe mir vorgenommen, wenn meine Kinder aus dem Haus gehen, dann wissen die, wie man ein Fenster putzt. Egal, ob Junge oder Mädchen. Dann wissen die, wie man die Waschmaschine bedient. Dann wissen die, wie man putzt. Also ich habe meinen beiden großen Kindern schon Fenster putzen. Wir haben das geübt jetzt im Herbst. Wir haben gemeinsam die Waschmaschine eingeschaltet, auch die neue, wir haben jetzt eine neue gekriegt vor kurzem. Wir haben, jedes meiner Kinder hat geputzt, den Rafa habe ich vor 2-3 Wochen unseren Flur putzen lassen und er sagte, Mama, das kann ich nicht, darum sagte ich, ja super, darum üben wir es ja jetzt. Und hey, es war ein bisschen nasser als bei mir, es war ein Stück weit gefährlich, mal kurz für eine Weile, aber der hat das, es war sauberer als vorher, okay? Und er hat ein Stück was gelernt, das nächste Mal wird es noch besser. Und für die Kinder daran, ja, nicht, sie müssen nicht alles tun. Klar, dass du noch im Sessel sitzt, das, denke ich, hat jeder kapiert, dass es darum nicht geht. Es geht um kleine, gezielte Aufgaben zu delegieren und Kindern auch Dinge zu zeigen. Das ist anstrengend. Du hast es schneller selber gemacht und es ist nervig, wenn sie vielleicht nochmal fragen oder was falsch machen. Aber du wirst sehen, es zahlt sich immer aus und es lohnt sich. Und ihr habt viel mehr Spaß miteinander und auch Zeit, mal ein Spiel zu spielen, wo vielleicht du nur die ganze Arbeit weggerödelt hättest. So delegiert Verantwortung.
Vielleicht noch eines dazu. Ich hatte ein Gespräch vor kurzem, da war Caroline dabei, unsere Caroline Adam. Und wir kamen irgendwie über Gespräche im Gemeindedienst und diese Dinge. Und ich habe bei diesem Mädel eine Einstellung gefunden, die ich mir als Pastor von jedem wünsche. Wisst ihr? Das war so drin, sie sagte, ich will in der Gemeinde mitarbeiten. Jetzt habe ich zwar ein Baby, aber ich will mitarbeiten. Gib mir einen Job, ich will was tun. Wenn ich das nicht mehr tun, tue ich was anderes. Und da ist mir klar geworden, sie kommt aus einem guten Stall. Wer Thomas und Heike kennt, der weiß, wie klar sie in diesem Bereich selbst auch sind. Und hier ist Marie noch und die Anna. Und du siehst bei allen dreien, dass da gewisse Dinge einfach da sind. Verantwortungsbewusstsein ist da. Sich verantwortlich auch zu fühlen, Verantwortung zu übernehmen in Bereiche, die wichtig sind, auch Gemeindedienst. Vielleicht habt ihr die Gelegenheit, euer Kind sogar irgendwas für die Gemeinde tun zu lassen. Wir tun das so, wie wir können, mal das immer stempeln, trägst das, tun das, nehmen oft Sachen mit nach Hause, das sind irgendwelche Traktate stempeln, die wir dann draußen auslegen oder CDs eintüten, Kleinigkeiten. Aber das Kind weiß, ich bin Teil des Ganzen. Ich bin auch hier Teil der Familie, auch der Gemeindefamilie. Fand ich sehr schön. Der vierte Punkt. Schütze deine Kinder vor Medien. Mein erster und wichtigster Punkt hier. Erlaube keinen Fernseher oder PC mit Internetanschluss im Kinderzimmer. Das ist eine Empfehlung. Ich meine, du kannst machen, was du möchtest, aber du zahlst auch dafür den Preis, das weißt du. Ich kann jedem Elternteil nur empfehlen, lass das Ding draußen. Die Kinder sollen lernen, mit dem Computer umzugehen. Die sollen sich gute Filme anschauen können. Aber du überforderst sie, auch Jugendliche, du überforderst sie gnadenlos, wenn du ihnen den Zugriffsrecht unbegrenzt gibst. Du weißt nicht, was alles dort passiert und du kannst Dinge nicht verhindern. Die du verhindern würdest, wüsstest du, was da passiert. So, halte dir die Hand drauf, solange dir das irgendwie möglich ist. Länger als du vielleicht dachtest bisher, dass es gut und richtig sei, weil ja alle anderen dürfen es ja. Das ist kein Argument. Tu das, wovon du überzeugt bist, dass richtig ist und dass dein Kind segnet. Und wenn es im Internet surfen will, dann stell den Rechner ins Wohnzimmer und sei einfach irgendwo in der Nähe und dann wird alles wunderbar sein. Aber überfordere hier dein Kind nicht oder überschätze es nicht. Es sind Kinder, auch wenn sie aussehen schon wie Männer oder Frauen, kleine, und sich so benehmen vor allem. Erlaube keinen Internetzugang ohne Aufsicht. Fällt in dasselbe Ding. Handy. Heute werden mit Handys Dinge getan, es sind längst keine Telefongeräte mehr. Das ist so eine Nebenfunktion. Du kannst mit Handys heute nahezu alles tun. Du kannst im Internet dich bewegen, du kannst dir Dinge anschauen, Bilder, Filmchen übertragen und so auf dem Schulhof, da läuft so viel. Und vieles von dem Schmuddel, was wir heute so in der Jugend sehen, fängt genau da an. Da waren die ersten Pornos ausgetauscht übers Handy, weil das ja so cool ist, oder sogar Gewaltvideos und andere Dinge. Leute, überprüft wirklich, ob das notwendig ist. Manche Kinder brauchen tatsächlich ein Telefon, weil die Situation bedürft, dann gib ihnen eins mit, aber gib ihnen eins mit, was ein Telefon ist. Was so wenig wie möglich kann, eventuell. Ja. Und führ es hinan, führ es an. Irgendwann muss es ja damit umgehen lernen, aber erwarte es nicht von einem 10-Jährigen, dass es das schon beherrscht. Oder auch von manchen 12-, 13-Jährigen noch nicht. Ab 14 bis 16. Das ist so die Altersgruppe, wo ich denke, hier sollte man über Veränderungen nachdenken, jedoch mit anderen Maßnahmen für die Sicherheit sorgen. Habe ich jetzt hier nicht drauf geschrieben. Eine Maßnahme ist zum Beispiel... Ja, wieso? Ist doch nicht so wichtig. Kommt ja gleich. Ist ja. Wir haben auf jedem Rechner in unserem Büro, auf unserem privaten Rechner, Schutzprogramme drauf. Webfilter nennt sich das ganze System. Dieses verhindert, dass du dir Dinge anschaust, vielleicht versehentlich, wie es hier oft geht, die du dir besser nicht anschauen möchtest. Pornografische Inhalte, Gewaltinhalte und anderes. Und manche Maßnahme hier kann ganz viel helfen, ganz viel bewahren. Hab Filter auf jedem Rechner, den du im Haus hast. Und sperr die Dinge aus, von denen du nicht möchtest, dass sie irgendjemand in diesem Haus sich anschauen soll. Denn Süchte und Abhängigkeiten und Faszinationen beginnen ja oft aus Zufall. Nicht mal unbedingt aus Böswilligkeit, aber es kann dann zu mehr werden. So schütze dich selbst und auch deine Familie und geh natürlich mit eigenem Beispiel hier voran. Insofern schütze deine Kinder vor Medien, wo immer du kannst. Denn Medien sind die Prägungsgruppe, die unser Kind zeitlich ganz schnell mehr prägen als wir. Die Schule prägt natürlich schon einige Stunden am Tag. Wir prägen vielleicht eine halbe oder eine Stunde am Tag, wo wir bewusst im Gespräch sind. Und die Medien, wenn wir nicht aufpassen, prägen schnell 5, 6, 7 Stunden am Tag. Durch Computer, durch Internet, durch Fernsehen, durch Radio. Achte darauf, wem du dein Kind anvertraust. Stell dir vor, es wäre ein Babysitter. Wenn manche Leute hier die Tür reingehen, dann würdest du dein Kind nie anvertrauen. Allein optisch würdest du sagen, nee, vergiss es. Aber viel Schlimmeres ist im Internet für jeden zugänglich. Okay? Also achte hier, dass der Zeitgeist dich nicht blind macht. Denn der sagt dir, das machen ja alle, die müssen sie ja auch irgendwie. Finde Möglichkeiten, wie du es auf gute und richtige Weise tun kannst.
Prinzip Nummer 5 heißt, beziehe Gott in die Erziehung mit ein. Als Christen sollte das Normalste von der Welt sein, aber es ist ein absolut fundamentaler Punkt. Also ich bin der Meinung, alle Menschen, die Eltern sind, sind irgendwie Helden.
Ja.
Sie sind wirklich Helden. Wenn du Mama bist oder Papa bist und die Alleinerziehenden doppelt und dreifach, ihr seid Helden.
Absolut.
Weil es ist nicht einfach. Es ist total gegen das Ego gerichtet. Man muss sich selber oft vergessen und zur Seite stellen, eigene Bedürfnisse total zurückstellen. Es ist ein Stück harte Arbeit, wo dein Kind nicht vor dir steht, mit 4 Jahren sagt, danke Mami, dass du mich so toll erziehst. Das macht ja keiner. Aber ich glaube, dass Gott euch auf die Schulter klopft und dass Gott euch gerne unterstützen möchte, wenn ihr ihm den Raum gebt. Gib Gott die Lasten ab, ist das Erste. Weil wenn es hart ist, wenn es weh tut, wenn du vielleicht auch mal ein paar Tränen vergießt, weil Konflikte da sind, schwere Zeiten da sind, die Beziehung vielleicht zu dir, zwischen dir und deinem Kind auch nicht so einfach ist, weil als der Grenzen setzt, als der Entscheidungen trifft, die nicht immer vielleicht mit dem Willen des Kindes übereinstimmen, bist du auch der da entsprechend was zu hören vielleicht bekommt. Widerstand, Ablehnung, Schmollen oder auch mal ein böses Wort. Wie die Hannah dir sagte, ich will andere Eltern haben aus dem Buch vom Anfang. Und bei aller Liebe zu Büchern habe ich festgestellt, dass ich immer wieder, egal wie viel ich schon gelesen habe, an die Grenzen meiner Weisheit komme. Dann gibt es dieses Buch, was noch viel empfehlenswerter ist, die Bibel, möchte ich euch auch nochmal dran erinnern. Aber es gibt auch die Stoßgebete und es gibt die Momente, wo du einfach weißt, da muss ich mit Gott drüber nachdenken und mit Gott die richtige Lösung finden. Und da habe ich schon viel erlebt. Ich habe auch erlebt, dass der Heilige Geist in meiner Erziehung wirkt. Wenn ich zum Beispiel mit Lügen konfrontiert wurde, bei meinen Kindern, aber auch in der Gemeinde, ist es oft so gewesen, dass Gott das einfach gezeigt hat und dass ich wusste, dass Bernd wusste, dass was mir hier gerade aufgetischt wird, ist definitiv nicht die Wahrheit. Und dann gibt es Situationen, wo du vielleicht keinen Beweis hast, aber wo du es weißt, weil Gott mit dir ist und du kannst es konfrontieren und kannst die Wahrheit ans Licht bringen. Und das ist sehr segensreich und auch für die Kinder eine sehr ehrfurchtsgebietende Erfahrung zu spüren. Irgendwie hilft Gott der Mutti da, das mit dem Vertuschen, das klappt irgendwie nicht, das haut nicht hin. So rechne mit Gott, rechne natürlich und übernatürlich mit Gott. Bete für deine Kinder. Wenn du nicht für dein Kind betest, niemand kann so beten für dein Kind wie du, als Mama und als Papa. Und wenn du nicht für dein Kind betest, wird das auch Konsequenzen nach sich ziehen, davon bin ich überzeugt. Weil die anderen Einflüsse, sie schwemmen und sie fließen und sie laufen. Und der Zeitgeist und die Welt wird nach deinem Kind greifen. Und du bist dafür verantwortlich, lieber Papa und liebe Mama, dass da auch geistlich diese Bollwerke nicht ihr Ziel erreichen und abgeblockt werden. Bete für deine Kinder. Habt, so versuchen wir das zu praktizieren, eine tägliche kurze Gebetszeit zusammen. Findet einen Punkt am Tag, wo ihr zusammen seid, sei es der Abend vorm Schlafengehen oder wenn ihr ein gemeinsames Mittagessen habt, da betet kurz. Keine Stunden, ja, damit das Kind keinen Albtraum kriegt, wenn es das Wort Gebet hört, sondern wirklich kurz, knackig für die Klassenkameraden, für die kranke Lehrerin, für die Gemeinde.
Jeder Einzelne kann da kurz beten.
Jeder das
sollte da kurz beten.
So praktizieren wir das.
Ja.
Jeder betet kurz. Beziehe Gott ein, heißt für uns auch, wie gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir bestehen auf dem sonntäglichen Gottesdienstbesuch. Also lustig war heute Morgen, Kaleb war der Letzte, der so fertig gemacht wurde, bevor wir losgerauscht sind. Er lag auf dem Wickeltisch, ich war die Windel am Zukleben und er sagte, ich will heute nicht ins Bibelhaus, Mama. Große Überraschung, wir sind hier. Aber wir wären auch hier, wenn wir keinen Dienst gehabt hätten, das kann ich dir versichern.
Amen.
Weil die Entscheidung trifft er nicht, sondern die treffen wir. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Jetzt lass mich dich mal ein bisschen provozieren. Ich weiß, bei Teenagern ist das immer, man diskutiert dann. Und ich weiß auch, wir haben noch nicht so die Mega-Teenager. Wir sind gerade da am Anfang des Hineinwachsens. Aber ich bin davon überzeugt, dass es auch in dieser Zeit wirksam ist. Ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht. Weil verzichtest du auf den Schulbesuch, wenn morgens dein Kleiner zu dir sagt, ey, ich habe keinen Bock, heute in die Schule zu gehen. Mama, schreib mir doch eine Entschuldigung. Oder irgendwas. Würdest du dein Kind zu Hause lassen? Nee. Aber wenn es um die Dinge Gottes geht, sind wir oft so großzügig und denken, wir dürfen es ja nicht zwingen. Ich bin davon überzeugt, ich darf und ich werde.
Amen.
Ihr macht, was ihr wollt, aber mit ganz viel Liebe wird vielleicht auch den einen oder anderen Konflikt geben. Aber ich bin der Überzeugung, dass wenn mein Kind, sagen wir mal, von 7:30 bis 1:30 sind 5 Zeitstunden, 5 Tage die Woche, mal macht 25 Stunden, unter atheistischen Lehrern der 68er-Bewegung oder sonst wem sitzt, sich viel Schrott anhören muss, gerade in den älteren Jahrgangsstufen von Evolutionstheorie, dem Religionslehrer, der meinem Kind versucht, die Bibel madig zu machen, und auch von ihrer Geisteshaltung, auch der Mathelehrer strahlt das aus, wenn der jetzt nichts philosophisch-religiöses von sich gibt. So, das mache ich. Und auf der anderen Seite sage ich, die 2 Stunden in der Woche, 25:2, ist nicht so üppig. Ich möchte dem etwas entgegensetzen. Ich möchte meinem Kind zeigen, es gibt andere bekloppte Leute, die auch Jesus verliebt sind. Es gibt andere Kinder, die glauben. Man kann Spaß haben in der Gemeinde. Und Gott ist ein ganz natürlicher Bestandteil deines Lebens. Wenn du ein Heuchler bist, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn du wirklich nur Sonntagschrist bist, ist das eine eklige Geschichte. Aber wenn dein Kind sieht, dass du morgens betest, dass der Papa die Bibel liest und dass der Papa Jesus liebt, glaube ich, ist das oft gar nicht die Frage, dass wir dann sonntags zusammen Gottesdienst feiern.
Wir haben da oft ein altes Bild mit drin. Ich habe das hier und da mal mit Eltern auch besprochen und da kam immer dieses, oh, ich bin selbst als Kind gezwungen worden, in die Kirche X oder Y zu gehen. Es war so schlimm, es hat mich so ferngehalten, dass ich dann nur das sagen kann, das ist ein großer Unterschied. Ob ich gezwungen werde, eine religiöse Veranstaltung zu besuchen, wo nicht mehr die Eltern wirklich dahinter stehen, sondern nur so eine Oberflächlichkeit oft haben oder sogar eine Heuchlerei und Kinder riechen das und merken das. Und das stößt ab. Aber wenn du siehst, dass deine Eltern hier in den Gottesdienst gehen und das auch die Woche über hochhalten, dass sie diese Werte leben, dass sie diesen Gott lieb haben, es ist überhaupt nicht vergleichbar. Also wenn du dieses alte Bild im Kopf hast, ich bin aber auch gezwungen worden, schalt das raus. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was wir hier erleben. Wir reden von einer lebendigen Gemeinde, wir reden davon, dass wir eine Gottesbeziehung haben und nicht Religion pflegen. Okay?
Okay, ich bin fast fertig. Die anderen Fragen, die ich mir auch aufgeschrieben habe, wenn dein Kind keinen Bock hat, auf eine Ausbildungsstelle ein Studium zu machen, wenn dein Kind keine Lust hat, in der Pubertät dich zu waschen, bestehst du nicht auch drauf? Aber geistlich lässt du es stinken? So, die Fragen habe ich mir einfach mal aufgeschrieben. Gesunde Ernährung, Gemüse, Lauch und Spinat, wir haben es gehört, wie schrecklich. Ja, wir essen auch mal Pommes mit Ketchup, wir machen andere Sachen. Und wir versuchen auch eine Familie zu sein, oder wir sind eine Familie, die viel Spaß hat, die miteinander spielt, die Urlaube macht, die ganz gezielt Sachen macht, die den Kindern total Spaß machen. Und Gottesdienst macht Spaß. Unsere Kinder gehen eigentlich gerne, außer Kaleb heute Morgen, will nicht ins Bibelhaus, weiß ich nicht, was ihn da angeflogen hatte, aber er ist dann auch gerne gefahren. Oder wenn, für mich ist das, wir haben gesungen, Jesus, du bist mein bester Freund, in einem der Lieder war so der Satz drin. Wenn ich meinen besten Freund besuchen fahre, nehme ich meine Kinder auch mit, um zu feiern, um ihm zu begegnen. So lasst uns dieses komische Denkding ausschalten und lasst uns das in unseren Alltag mit einbauen als das Selbstverständlichste, nicht der Welt, sondern des geistlichen Lebens.
Ja, Amen. Das war noch ein Punkt, den hast du, glaube ich, nicht erwähnt.
Genau. Wenn möglich, integrier dein Kind in eine Zelle. Schau, wie es geht. Also ich lasse Grace zum Beispiel sogar in unserer Leiterzelle mit dabei sitzen.
Nicht Raphael meistens.
Es sei denn, sie schreibt eine Arbeit am nächsten Tag, aber wenn, dann darf sie bis halb oder bis viertel vor neun Teil der Zelle sein und so ein Stück weit schnuppern, wie sich das anfühlt, sich mit Frauen zu treffen, die Gott lieben.
Sechster und letzter Punkt für heute. Quality Times, ein englisches Wort, auf Deutsch Qualitätszeit, kann man auch sagen, es meint dasselbe. Das ist ein Unterschied zu der Zeit, die man ohnehin zusammen verbringt. Es gibt Familien, die würden mir sagen, auch wir haben so viel Zeit jeden Tag zusammen, wir brauchen keine Quality Times. Und dann würde ich sagen, das ist nicht dasselbe. Du kannst jeden Tag 10 Stunden zusammenhängen als Familie, in Urlaubszeiten passiert das sicherlich, aber es ist nicht dasselbe, wie wenn du eine Zeit mit einem Familienmitglied alleine verbringst. Wenn du mehr als ein Kind hast, weißt du genau, was ich meine. Wenn du beide mitnimmst oder drei oder mehr, es ist nie dasselbe. Aber hast du es alleine, dann fängt das Kind an, sich zu öffnen. Auf eine Art und Weise ist kein Konkurrenzkampf da, wisst ihr, es ist alles so frei. Es ist so frei, wie du es sonst vielleicht nicht erlebst. Und wir pflegen das, also ich pflege das mit meinen 3 Kindern schon, allen 3. Ich habe das schon mehrfach gesagt, wir haben 7 Mal, bei 3 habe ich dann von 10 auf 7 gekürzt, damit ich das aufs Jahr hinbekomme, 7 Mal im Jahr. Hört sich nicht viel an, aber es ist eine ganze Menge Holz für den Vater. 21 zusätzliche Nachmittage, die ich irgendwo einplanen muss für Zeiten mit meinen Kindern. Und wir machen da ganz unterschiedliche Dinge. Manchmal machen wir lange Spaziergänge, nehmen was im Rucksack mit und machen irgendwo ein Picknick. Ein anderes Mal gehen wir ins Kino und vielleicht noch zu McDonald's. Oder wir gehen eine Pizza essen. Mit Grace habe ich das neulich mal gemacht. Mit meinem kleinen Sohn, er liebt im Moment noch Rolltreppen fahren. Also wir fahren Rolltreppen. Gehen zum Kaufland oder zum Karstadt und dann rauf und runter und rauf und runter. Aber bestimmt 30 Mal. Das letzte Mal war lustig. Jetzt sind wir runtergefahren, die letzte Fahrt. Und dann kam hinter uns ein Gepolter, und da kam also ein Dieb, ein Ladendieb, ist an uns vorbei und hinter ruft noch ein Mann an, aufhalten. Ich habe es zu spät geschaltet, ich bin klein nur zur Seite gerückt. Ich hätte mir nur ein Bein stellen müssen. Da ist dann die Glastür raus und dann sind die 3 Detektive noch hinterher. Das war ein spannendes Erlebnis. So, das erlebst du, wenn du Quality Times hast. Ganz spannende Sachen. Es heißt Zeit mit einem allein. Ich habe diese Zeit mit meinen Eltern, ich habe diese Zeit mit meiner Frau, ich habe diese Zeit mit meinen Kindern. Ich muss dann natürlich wissen, was kann ich leisten, wie viele Stunden gehen. Müsst ihr in euren Plan gucken, was ist noch unterzubringen. Aber es ist eine wichtige Zeit und ihr solltet dafür zumindest irgendwelche Zeiten reservieren, die eben möglich sind. Und dann macht ihr mal nur was mit einem Kind. Wir machen das sogar jetzt seit 3 Jahren, dass wir sogar Urlaube machen, alleine mit einem Kind. Das ist schon ein hohes Niveau von Quality Time. Aber die Jugendherbergen Rheinland-Pfalz, die bieten dieses Angebot, das muss ich hier mal sagen. Für 39 Euro kannst du da 3 Tage, also 2 Nächte, mit bis zu 5 Personen in einem Jugendherberge unterkommen. Mit sogar Frühstück und, glaube ich, einem Abendessen. Das dürfte ziemlich konkurrenzlos sein. Und so macht Iris dieses Jahr mit Rafa. Nächstes Jahr im Januar ja mit Rafa. Und ich habe mit Grace so 3 Tage in der Jugendherberge. Nacheinander machen wir das. Der andere hat natürlich in der Zeit 3 Tage mit dem Kind alleine, was daheim bleibt. So hat man 2 Quality Times innerhalb von 3 Wochen mit demselben Kind. Das ist fantastische Zeiten. Wir machen verrückte Sachen auch da. Wir gehen spazieren, wir gehen dann in irgendein Kino im Ort, wir gehen da irgendwo was Verrücktes essen, was auch immer da ist. Schwimmbad ist meistens in der Nähe. Nintendo spielen, ja. Wir haben uns jetzt eine Wii gekauft für zu Hause, aber das ist ja nicht so Quality Time, das ist ja mehr Family Time, ist auch wichtig. Ja, ich habe einen Artikel mitgebracht, den werden einige von euch schon kennen, den hatten wir mal vor 2 Jahren im Magazin abgedruckt. Könnt ihr euch gerne mitnehmen, da habe ich über dieses Thema mal was geschrieben über Qualitätszeiten, ist auch mal in einer anderen Zeitung abgedruckt worden. Könnte hilfreich sein. Und was auch Quality Time sein kann und viel einfacher ist, sind sogenannte, ich nenne sie 5-Minuten-Zeiten. Es kommt also vor, dass ich mal durchs Haus gehe und gehe mal ins Zimmer von meiner Tochter. Ich habe da so einen kleinen Sessel stehen und setze ich mich da hin und dann wird sie nervös. Papa, was ist denn? Nix. Ich will einfach nur mal hier ein paar Minuten sitzen. Ist das okay? Ja, ist okay. Und dann haben wir ein paar Minuten, wo sie auf einmal dann irgendwas fragt, irgendwas erzählt. Ich sitze einfach nur. Ich habe ja kein Ziel, außer ich bin da. Und manchmal ist es genau das, was ein Kind braucht, zu sehen, oh, Papa ist auch einfach mal da. Weil ich bin für viele, viele Leute da, aber wisst ihr, das Kind kann das Gefühl haben, für mich ist er nie da. Und das möchte ich, dass meine Kinder nicht haben. dann sollen sehen, Papa ist auch für mich da. Einfach mal so, ohne Ziel. Und das sind oft die schönsten Zeiten, diese Kurzzeiten. Gar nicht lange geplant, du brauchst kein großes Budget dafür, nur ein großes Herz. Ja. Ach ja, die Punkte habe ich euch ja gar nicht. Das ist übrigens die Quality Times, die ihr da seht hier. Kann man nicht so gut sehen. Da waren wir letztes Jahr im Januar, war ich mit ihm unterwegs. Dieses Jahr ist ja Eres mit ihm unterwegs. Jugendherberge, da haben wir irgendein Bergwerk noch da besichtigt. Und das andere war eine Quality Time mit Caleb. Wisst ihr, ihr könnt Quality Zeiten ja auch ganz leicht installieren. Ich mache das gerne so, dass wenn ich irgendeine Fahrt mache, dass ich eins von meinen Kindern einfach mitnehme. Ganz spontan, das ist nicht geplant. Oder wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, wie oft hole ich mir eins von meinen Kindern? Sag ich, du kommst jetzt mit. Will aber nicht, komm. Und dann gehen wir eine halbe Stunde spazieren. Und dann reden wir, das ist fantastische Zeiten. Selbst der ganz Kleine will manchmal, ich will auch mit. Oder ich fahre auf irgendeine BFP-Tagung, so als Pastor muss ich ja zu gewissen Pflichtveranstaltungen. Und manchmal schnappe ich mir einfach meine Grace. Sag ich, komm Grace, fahr mit, haben wir einen ganzen Tag zusammen. Wir fahren 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück und haben nochmal währenddessen Pausen zusammen. Und es ist einfach Zeit, wir haben mehr Zeit zusammen, als wir es sonst hier hätten. So sind nicht immer die komplizierten Sachen. Manchmal muss man einfach die Augen aufmachen und gucken, was für Möglichkeiten habe ich in meinem Alltag, einfach mal was zu integrieren. Wenn ich samstags morgens mal frei habe, habe ich ungefähr den zweiten Samstag auch mal frei, dann fahren wir manchmal nach Limburg und holen Brötchen. Dann nehme ich eins meiner Kinder mit, fahren wir Brötchen holen, Wurst holen, irgendwas. Es ist einfach eine Zeit, wo man zusammen ist. Okay, und unsere Zeit ist abgelaufen, in 3 Minuten. So, wir haben also die Hälfte geschafft. Ihr habt also jetzt die 6 ersten Prinzipien gehört und gesehen. Und wir werden anfangen in 2 Wochen?
In 14 Tagen.
In 14 Tagen werden wir den zweiten Teil hinterher schieben. Der wird noch spannender als der erste, das kann ich euch sagen. Noch herausfordernder. Ihr kriegt auch heute dementsprechend noch kein Handout, damit ihr auch nochmal kommt. Aber dann nach dem zweiten Teil bekommt ihr ein Handout, wo all das draufsteht und noch viel mehr, was ihr heute gehört habt, was wichtig war. Auch teils konkrete Hilfestellungen. Ja, und ich denke, Iris wird noch mit uns beten und den Gottesdienst beschließen.
Okay. Lass uns doch aufstehen dazu.
Danke, Jesus.
Vater Gott, das Wort sagt, dass nach dir jede Fahrt.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.